Etwas muss weggeschnitten werden, etwas muss abgelegt werden, etwas muss ausgezogen werden. Und das wird hier genannt der fleischliche Leib. Und das ist die Beschneidung des Herzens. Paulus greift das auf, dann in Kolosser 3, Vers 5, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Das war Kolosser 3, 5 und 6. So, das sind Dinge in unserem Herzen, nicht nur im Herzen deines Bruders, Dinge in unserem Herzen, die unser Leben schwer machen und die das Leben miteinander schwer machen und die unsere Beziehung zu Gott schwer machen. Bloß da sehen wir es nicht so, aber wir sehen es in dem Knirschen und im Sand im Getriebe untereinander, dass da etwas nicht passt. Und die Bibel sagt, die Beziehungen und auch die Dinge, die in den Beziehungen geschehen, können uns die Augen öffnen über unseren eigenen Zustand. Wenn jemand sagt, er liebt Gott und liebt den Bruder nicht, er ist Enttäuschung. Warum? Weil wir haben nur ein Herz. Und wenn es ein Herz der Liebe ist, dann ist es Liebe zu Gott und Liebe zu Menschen. Also wenn es nicht Liebe zu Menschen ist, dann ist es auch keine wirkliche Liebe zu Gott. In unserer Beziehung zu Gott, die man nicht so messen und prüfen kann, sind wir alle tadellos. Top, ist alles gut, denken wir. Ja? Aber wenn wir die Beziehung untereinander anschauen, dann sehen wir, wo unser Herz ist. Dann sehen wir, wie viel Mangel da noch ist und wie viel wir noch zu lernen haben. Ja? So, die horizontale Ebene ist die Ebene, wo wir sehen können, was wirklich mit uns los ist. Ja? Weil ein Herz kann so weit weg sein, dass gar nicht mitbekommt, wie Gott gekränkt ist, wie Gott erzürnt ist, ja? Wie Gott betrübt ist. Ja? Weil wir so weit weg sind und wir kriegen das gar nicht mit. Aber wenn wir nur ein bisschen die Augen aufmachen, ob wir den Bruder betrübt haben oder die Schwester oder die eigene Ehefrau, das kriegt man schon mit, wenn man möchte. Das Gesicht wird lang, das Singen in der Küche verstummt. Der Herr hat mir einmal gesagt, wenn deine Frau aufhört, in der Küche zu singen, es stimmt etwas nicht. Ich sage, ja, das ist wohl so. Mit dir, hat er gesagt. Mit mir stimmt was nicht, wenn ihr Singen aufhört. Hallo. Ja, wie, was? Wenn sie daneben ist, was kann ich dafür? Weißt du, Selbstgerechtigkeit. Nein, ich bin verantwortlich. Ich habe Verantwortung und ich soll leiten in Liebe, ich soll Bahn machen. Und wenn ihr Gesicht lang wird und sie aufhört zu sprechen, etwas stimmt nicht mit mir. Wo sind hier die Männer? Wer ist länger als 31 Jahre verheiratet? Ihr? So, ich bin Nummer 4, ja? Immerhin. Also ich habe schon eine gewisse Berechtigung, etwas zu sagen zu diesem Thema. Ein bisschen Erfahrung. Ich würde mich nicht trauen, ein Eheseminar zu machen. Ich bin noch zu sehr Anfänger. Aber ein paar Grunddinge habe ich schon verstanden. Ein paar Grunddinge bin ich dabei, jetzt zu üben. So ist es. So, die horizontale Beziehung, wenn wir nur die Augen aufmachen, gibt uns Offenbarung über uns selber, wo wir stehen und was los ist. Und wir haben nur ein Herz und das Herz, das wir untereinander zeigen, ist dasselbe Herz, das wir zu Gott haben. Wir haben nicht zwei Herzen, eins für unsere Beziehung zu Gott und eins für unsere Beziehung untereinander. Wir haben nur eins. Ja? So, da sind Dinge im Herzen und die führen zu solchen Verhaltensweisen, wie Paulus sie nennt, die Werke des Fleisches. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. So, das ist nur eine unvollständige Liste, um uns eine Ahnung zu geben, wovon er spricht und was eben die Werke des Fleisches sind. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, die darin bleiben, die darin verharren, die das nicht bekämpfen, die da nicht raus wollen, die damit einverstanden sind und die keinen Handlungsbedarf sehen, sich zu ändern. Das ist, was gemeint ist mit die so etwas tun. Die so etwas tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Das ist eine ernste Angelegenheit. Und hinter diesen Verhaltensweisen, Zorn, Eifersucht, Hader, Parteiungen, Selbstsüchteleien, hinter diesen Dingen stehen Herzenshaltungen. Und diese Herzenshaltungen machen uns das Leben schwer und machen das Leben miteinander schwer. Und um die geht es. Und über die brauchen wir Offenbarung. Weil das Problem ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt, einer der wichtigsten Aussagen in der ganzen Thematik Gott erkennen und Herz. Wir haben über unser Herz keine Ahnung. Wenn wir denken, jemand sagt uns etwas und wir schauen in uns hinein und sagen, du, ich habe mich geprüft, das, wovon du da redest, das ist nicht in meinem Herzen. Wir vergessen, wir sehen über unser Herz nur das, was Gott uns offenbart. Und er hat weder zu dir noch zu mir gesagt, Offenbarung, Ende, Thema Herz ist erledigt. Sondern in seiner Güte geht das nach Salamitaktik. Scheibchen für Scheibchen. Und er hat zu niemandem von uns gesagt, ich bin fertig, dir dein Herz zu zeigen. Und das ist, was viele Menschen vergessen. Wir sehen nur das bisschen, was Gott uns offenbart hat. Und dann müssen wir üben, üben, üben. Und wenn wir denken, oh, das Thema ist erledigt, wir sind durch. Gott schlägt ein neues Kapitel auf und fängt an, uns Dinge zu zeigen, von denen wir nie gedacht haben, dass sie da sind. Und manchmal, wir können so schockiert sein über uns. Wir können so schockiert sein und sagen, das darf doch nicht wahr sein, das gibt es doch gar nicht. Ich werde das nie vergessen. Als Gott ein neues Kapitel in seinem Handeln mit mir aufschlug und wo zum ersten Mal mir klar geworden ist, es geht ihm um mein Herz. Ich war im vollzeitlichen Dienst, Pastor, alles war schön, äußerlich. Dass meine Frau litt, dass ich sie vernachlässigte, dass ich keine wirkliche Beziehung zu den Kindern hatte, das wusste ich nicht. Der Dienst, der Dienst, der Dienst. Alles wurde gegeben fürs Reich Gottes. Von morgens bis nachts war ich in der Gemeinde aktiv. Bis Gott mir gezeigt hat, was da ist. Und das war eine interessante und schockierende Erfahrung. Und wenn du mich vor dieser Erfahrung gefragt hättest, könnte das sein, dass etwas an deinen Motiven nicht stimmt? Oh nein, alles für den Herrn. Ich liebe Jesus, ich diene, ich opfere für das Reich Gottes. Gott ist mir das Allerwichtigste. Das hätte ich dir gesagt. Ich hätte geglaubt, dass ich die Wahrheit rede. Das Herz betrügt uns. Das Herz ist trügerisch. Niemand kann sein Herz erkennen. In Sprüchen heißt es, jedem Manne dünkt sein Weg recht. Jeder glaubt, dass er richtig ist. Jeder glaubt, dass er auf dem richtigen Weg ist. Aber der die Herzen erforscht, ist der Herr. Oder prüft, der die Herzen prüft, ist der Herr. So in seiner Güte hat Gott beschlossen, ich werde dich nicht in deinen Täuschungen über dich selber lassen. Weil du sollst vorwärts kommen, du sollst verändert werden. Und die Täuschungen hindern dich, in tiefere Gemeinschaft mit Gott zu kommen und miteinander. So wie gesagt, ich hatte meine Meinung über mich und die war prächtig. Ich hatte meinen Dienst und die Leute haben mich gemocht und es war wunderbar. Alles war schön. Und dann kam Gott und hat was ganz Witziges gemacht. Er hat mir eine Frage gestellt. Weißt du, dass Gott weiß, Fragen zu stellen? Ja? Adam, wo bist du? wollte Gott eine Information haben, hat Gott irgendwie auf dem Schirm irgendwie nicht mehr die Daten gehabt, hinter welchem Busch sich Adam versteckt hat, ja? War das eine Frage, damit das Wissen von Gott vervollständigt wird? Nein. Es war eine Frage an Adam, die Adam zu beantworten hatte. Elia sitzt im Selbstmitleid unter dem Busch und Gott sagt, Elia, was machst du hier? Das war nicht, ich weiß jetzt nicht, was Elia macht, ich werde ihn mal fragen. Ja? Gott braucht keine Informationen über Elia und über seinen Zustand, aber Elia braucht Informationen über seinen Zustand. Und Gott stellt eine Frage. Und die Antwort war dazu geeignet, Offenbarung über sein Herz zu geben. Das ist, wie Gott arbeitet. So, da war eine Situation. Gottesdienst war fertig, war ein wunderbarer Gottesdienst. Ich habe gepredigt, die Salbung war da, die Leute waren ermutigt. Der Saal war erfrischt und belebt und boah, es war stark und wunderbar. Und was in der Zeit so irgendwie üblich war, oftmals, nicht immer, aber viele Male, nach dem Gottesdienst ging man in die Pizzeria mit den Freunden, hat da gesessen. Das war auch wieder geplant nach diesem glorreichen Gottesdienst. Leider hatte ich noch was ganz, ganz Wichtiges, Unaufschiebbares im Gemeindebüro zu erledigen. Das dauerte so eine Weile. Und ich sagte, geht ihr vor, ich erledige meinen Kram und wenn ich fertig bin, dann komme ich nach. Und dann habe ich mich beeilt und alles ganz schnell gemacht und so und endlich war ich fertig, ging raus, schloss die Tür ab und in dem Moment, als ich die Tür abschloss, sprach ganz deutlich hörbar in mir, nicht akustisch hörbar in mir drin, sprach ganz klar eine Stimme. Ich war schockiert, fragte eine Frage, die so simpel ist, dass ich denke, ja, was ist denn das für eine Frage? Hartwig, warum beeilst du dich so? Ich denke, also ich habe mich mehr über die Frage gewundert, als über die Tatsache, dass da in mir einer redet. Ja? Weil die Frage fand ich irgendwie so, ja, ist doch logisch, warum beeile ich mich so? Ich habe hier zu tun und die Freunde sitzen in der Pizzeria und ich will jetzt schnell machen, damit ich da hinkomme. Aber als ich die Antwort überlege, auf einmal kriege ich Offenbarung und auf einmal habe ich verstanden, der Grund, warum ich mich so beeile, ich kann es nicht abwarten, bei den Freunden am Tisch zu sitzen und von ihnen zu hören, was ich für ein wunderbarer, gesalbter Prediger bin. Und was für ein toller Gottesdienst das wieder war. Und wie wunderbar und wie schön. In einem Augenblick wurde mir offenbar, dass da etwas in meinem Herzen ist, wo ich den Dienst missbrauche, den Gott mir gegeben hat, um Anerkennung zu fischen von Menschen. Wenn du mich 10 Minuten vorher gefragt hättest, ist da etwas in deinem Herzen, wo du nach Anerkennung suchst in deinem Dienst? Ich hätte heilige Eide geschworen. Ich hätte gesagt, niemals, alles für Gott. Ich habe mich doch bekehrt, ich liebe Gott, du siehst doch mein Leben. Das ist doch klar, was stellst du überhaupt für eine Frage? Ich hätte mich empört überhaupt über diese Frage. Weil das glasklar war für mich in meiner Täuschung. Jedem Mann dünkt sein Weg recht, aber der die Herzen prüft, ist der Herr. Und dieses Ereignis war der Startschuss für ein Handeln Gottes an meinem Herzen in einer neuen Dimension. Und in den nächsten Tagen und Wochen fing Gott an, mir Dinge zu zeigen, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Und ich wurde überführt von meiner Lieblingssünde. Meine Lieblingssünde war am Montag. Montag war der Pastorensonntag. Was habe ich am Montag gemacht? Stundenlang, buchstäblich stundenlang, in Gedankenerinnerung mich geahlt in dieser wunderbaren Erinnerung, oh, wie toll das war und wie gut ich gedient habe und wie die Leute das gemocht haben und wie ihnen das geholfen hat und wie sie das gesegnet hat. Und da war so ein inneres Kino und ich war der Hauptdarsteller und hatte ein riesen Auditorium. Alle haben geklatscht, wie wunderbar, wie toll. Und auf einmal wurde mir bewusst, das war nicht, dass ich da anfing, diese Montagssünde zu machen, sondern das war mein Lebensstil. Aber auf einmal wurde mir bewusst, was ich da mache. Dass ich das Heilige, das Gott mir gegeben hat, um Menschen zu segnen, um Menschen zu erbauen, um Menschen auszurichten, um Menschen zu helfen in ihren Problemen, missbraucht habe, um mir ein Denkmal zu bauen, um mich groß zu machen. So, wenn ich vom Herzen rede, ich habe ein bisschen Erfahrung und ich weiß, dass da Dinge im Herzen sind. Wenn Gott uns die nicht offenbart, bleiben wir blind. Aber sie werden unser Verhalten und sie werden unseren Dienst, unser Leben und unsere Beziehung beeinträchtigen. Und die Krise ist dazu da, dass wir anfangen, Fragen zu stellen. Dafür ist die Krise da, dass wir sagen, Herr, jetzt darfst du mir mal sagen, was du mir schon immer sagen wolltest. Rede du, zeige du mir, hilf du mir, zeig mir mein Herz. Lass mich sehen, was ich so dringend sehen muss. Dafür sind Krisen da. Es wird eine Zeit kommen, wo ganz mächtig die Welt erschüttert wird. Und als Vorlauf wird das Haus des Herrn erschüttert. Und das fängt jetzt an. Es ist erst der Anfang. Und Gott hat versprochen, alles, was man erschüttern kann, wird erschüttert werden. Alles, was man erschüttern kann. So alle falsche Motivation, alle falschen Pläne, alle falschen Ziele, alles, was nicht wirklich von Gott kommt, aber in unserer Täuschung wir zur Ehre Gottes fabriziert haben. Alles wird offenbar werden. Alles. Bei dir und bei mir. Mal bist du dran und mal bin ich dran. Nie gleichzeitig, damit der, der nicht dran ist, den stützen kann und helfen kann, dass er nicht in tiefe Traurigkeit versinkt und sagen, weißt du, es fühlt sich nicht toll an, wenn das eigene Denkmal zerschmettert wird. Aber der Herr ist für dich und wir sind auch für dich und wir lieben dich auch. Wir sind an einer Seite und pass auf, ein Bruder rechts, ein Bruder links und wir gehen da durch. Wir gehen da durch. Aber wichtig ist, dass wir verstehen, worum geht es. Es ist nicht nur, ja, mir geht's jetzt gerade nicht gut. Verstehst du? Wir können auch die Krise verpassen. Wir können auch die Krise überspielen und uns eine Vorstellung machen, ja, ich bin jetzt gerade nicht so gut drauf oder irgendwie sowas. Lass uns mit biblischer Sprache die Dinge beschreiben, um die es geht. Und nicht mit der Sprache der Psychologie oder mit der Sprache der Welt. Und wo wir sagen, ja, mir geht es jetzt gerade nicht so gut, würde die Bibel sagen, Gott nimmt den Schleier weg. Gott gibt Offenbarung, Gott nimmt mich in die Mangel, Gott gibt mich in Bedrängnis, damit in der Bedrängnis die Dinge offenbar werden. Wie wird das Herz gereinigt? Die Bibel bringt mehrmals das Bild vom Läutern des Goldes. Das Herz wird geprüft, wie Gold geläutert wird. Einmal heißt es, die Herzen geläutert im Schmelzofen des Leidens. Es gibt Druck, es gibt Widerstand, es gibt Schwierigkeiten. Das kann durch Umstände sein, das kann sein durch Menschen, die auf einmal mutig werden und uns Dinge sagen, die wir nie hören wollten. Diesen Tag werde ich nie vergessen, wo meine Frau mit ernstem Gesicht gesagt hat, ich möchte einen Termin mit dir haben. Setz dich dahin. Ich möchte dir jetzt einmal erklären, wie du all die Jahre mich unterdrückt hast. Oh, in mir kam die Selbstgerechtigkeit hoch. Was? Ich unterdrückt? Das ist aber unglaublich. Was für eine Frechheit, das ist ein Mangel an Unterordnung, überhaupt so eine Sprache zu benutzen. Aber Gott hat mich vorgewarnt und hat gesagt, die Regel ist ganz einfach, du hältst die Klappe und lässt sie reden und du wirst nicht widersprechen. Du hältst deinen Mund und du hörst zu, ich rede zu dir durch das, was deine Frau dir zu sagen hat. Und da saß ich auf dem Sofa und hörte Dinge, meine Welt brach zusammen. Ich sagte, weißt du überhaupt, dass deine eigenen Kinder Angst haben vor dir? Meine Welt ist zusammengebrochen. Ich war der tolle, erfolgreiche Pastor und habe nie verstanden, wie meine Frau gelitten hat und wie meine Kinder mir entfremdet waren durch meinen falschen Eifer. Ich habe das nie verstanden. Und dank sei Gott für den Mut meiner Frau, dass sie die Wahrheit in Liebe gesprochen hat, mit dem Risiko, ich würde einen Ausbruch haben und sie zur Schnecke machen und sie ungespitzt in den Boden rammen. Dazu war ich fähig. So, wenn Gott an die Herzen geht, das ist nicht das große Halleluja. Wir segeln nicht auf Flügeln wie Adler, sondern wir kriechen am Boden oder liegen und sind zerschlagen und zerschmettert. Aber wenn wir die Lektion lernen und wenn wir das annehmen, was Gott uns da sagt, geht es danach so viel besser. So viel besser. So, ich erzähle das ein bisschen aus meinem Leben, damit du verstehst, das ist nicht eine Theorie, die ich aus einem Buch gelernt habe, sondern das ist etwas, was Gott in meinem Leben anfing zu tun und was ich dann in der Bibel sah. Und da sah ich es auf einmal. Wie Gold geläutert wird, so prüft Gott die Herzen. Nun, wie geht das mit dem Gold? Wie wird Gold geläutert? Gold kommt niemals rein vor in der Natur, niemals. So, da ist so ein Goldklumpen, der strahlt und der ist begeistert von sich selber. Ich bin Gold, pures Gold und keiner ist so goldig wie ich und wunderbar, total beeindruckt von sich. Aber der Goldschmied sagt, ich will reines Gold haben. Ja, das bin ich doch schon. Ja, manche Leute sagen, ja, Apostelgeschichte 15, durch den Glauben die Herzen gereinigt. Ich glaube also, sind die Herzen gereinigt. Fertig, komm, wir müssen jetzt nicht mehr mit uns selber uns beschäftigen. Jetzt geht's um die Welt und jetzt geht's um Erweckung und jetzt geht's um den Dienst. Hallo, das ist nicht, was die Bibel sagt. Nimm nicht nur die eine Schriftstelle, Herzen gereinigt durch Glauben. Nimm auch die anderen Dinge, die da stehen. Das Endziel, 1. Timotheus 1, ich glaube 6 oder 7, das Endziel aller Weisung ist Liebe aus reinem Herzen. Das ist das Endziel. Wenn Paulus sagt, das ist das Endziel, dann sagt er, also lass uns das Rennen laufen, wir sind noch nicht da. Er sagt nicht, das ist der Start, das ist das Ziel. Liebe aus reinem Herzen. So was haben wir, bevor wir Liebe aus reinem Herzen haben. Wir haben Liebe, aber nicht aus reinem Herzen. Liebe aus einem unreinen, einem vermischten Herzen. In all der Liebe sind da Dinge drin, die da nicht hingehören. Wo wir nicht wahrhaftig sind, wo wir nicht den Mut zur Wahrheit haben, wo wir Menschen von uns abhängig machen, wo wir möchten, dass Menschen uns wohlgesonnen sind und deswegen vermeiden wir bestimmte Dinge, wir vermeiden Konflikte. Und das nennt die Bibel Heuchelei. Und die Liebe sei ungeheuchelt. Die Liebe soll ohne Heuchelei sein. Wo wir nicht Ja, Ja sagen und zu Hause sagen wir, du, weißt du, was da los ist? Sondern wo wir den Mut haben, die Wahrheit in Liebe zu sprechen. Nicht zu denken. Nicht durch die Gemeinde zu telefonieren. Und mit allen reden wir, bloß nicht mit dem, den es betrifft. Hallo. Hallo. Die Wahrheit in Liebe zu sprechen. Und zwar dem gegenüber, den es betrifft. Ja, aber ich habe Angst, ich könnte ihn verletzen. Deine wirkliche Angst ist, es könnte einen Konflikt geben. Das ist deine Angst. Und deine Idee ist, also je weniger Konflikte ich habe, umso besser geht es mir. Konflikte sind notwendig, damit der Bruder aufwacht, damit die Schwester aufwacht. Konflikte sind notwendig, die andere mit dir haben, damit du aufwachst und damit du verändert wirst und damit du anfängst, richtige Fragen zu stellen. Wer fragt, bekommt Antworten. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. So, unsere Idee vom Friedefürst ist ein Friede, der auf uns gedrückt wird. Lass ja keine Konflikte aufkommen. Das ist nicht der Friedefürst. Jesus sagt, denk nicht, ich bin gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ja, wie das Schwert? Das Schwert, das durch die Herzen geht, das ist das Schwert. Und es trennt Lüge von Wahrheit, Stolz von Demut, Täuschung von Wahrheit, von Offenbarung. Das Schwert muss durch die Gemeinde gehen. Und als ich vor 2 Jahren hier war, knapp 2 Jahre, nicht ganz, habe ich mir jetzt überlegt, es war also knapp 2 Jahre, da habe ich der Leitung etwas gesagt. Ich sage, ihr müsst eure Hausaufgaben machen. Und ihr müsst überlegen, wo ihr herkommt. Und ihr müsst verstehen von Gott, warum das vorige Ding, in dem die meisten von euch waren, warum das schief gehen musste. Und ihr müsst eure Lektion lernen. Und wenn ihr die Lektion nicht lernt, werdet ihr dasselbe wiederholen, was ihr gehabt habt, wo ihr herkommt. Und da seid ihr jetzt. Jetzt müsst ihr ran ans Eingemachte. Jetzt müsst ihr ran an diese Dinge des Herzens. Und es ist schnell zu sagen, der hat das und das falsch gemacht und sowas werden wir nie tun. Wenn unser Herz nicht anders ist, wir werden genau dasselbe tun. Hallo. So, Gott sagt, es geht um die Herzen. Ich will an die Herzen ran. Und er schafft Krisen. Gott schafft und lässt Krisen zu, damit wir merken, hey, irgendwas passt da nicht, irgendwas ist nicht rund, irgendwas ist nicht so, wie es sein soll. Und wir brauchen Hilfe, wir brauchen Veränderung. Das ist, was passiert. So, dass dieser Goldklumpen, oh, der strahlt und der ist von sich begeistert, der schaut sich im Spiegel an, wow, Gold, pures Gold. Wie wertvoll bin ich? Keiner ist mir gleich. Und Gott sagt, warte, ich will wirkliches Gold. Und du weißt, ja, ich bin ja schon Gold. Ja, ich zeig dir was. Und er nimmt das Feuer, den Bunsenbrenner, und hält das unter den Goldklumpen. Und auf einmal, was passiert? Dieser schöne Goldklumpen, der verliert die Fassung. Der verliert die Selbstkontrolle. Auf einmal läuft er auseinander, der wird ganz breich. Und das, was da ist an Unreinheit, was er nicht gesehen hat und nicht wahrhaben wollte, kommt an die Oberfläche. Und warum kommt es an die Oberfläche? Damit der Goldschmied sagt, siehst du, ich habe dir gesagt, du bist überhaupt kein Gold, du bist Dreck. Nein, er nimmt diese Verunreinigung und schöpft sie ab, weil er das pure Gold will. Es geht ihm nicht um den Dreck, aber der Dreck muss nach oben. Der Dreck muss an die Oberfläche, damit er abgeschöpft werden kann. Solange der Dreck verborgen ist in dem Goldklumpen, bleibt der Goldklumpen unrein. Aber durch die Bedrängnis, durch die Krise, durch die Erschütterung, das kann ganz vielfältig sein. Gott ist extrem kreativ, die maßgeschneiderte Krise für dich zu orchestrieren, die eine Nummer zu groß ist für dich, die du nicht mehr handeln kannst, wo du an deine Grenze kommst, wo du anfängst zu schreien zum Herrn. Gott ist fähig. Und seitdem ich gesehen habe, wie Gott das bei mir angefangen hat zu tun, er ist immer noch dabei, aber er ist nicht an denselben Dingen wie vor 15 Jahren. Seitdem ich gesehen habe, wie das passiert, sehe ich es im Leben von Leitern, sehe ich es im Leben von Gemeinden. Immer wieder das Gleiche. Und viele machen ihre Krise tot und wollen nicht verstehen, was Gott redet und lernen ihre Lektion nicht. Und man kann alle Kraft zusammennehmen und die Krise tot machen und mit menschlichen Mitteln sie überspielen und aussitzen und irgendwie da durchgehen. Aber ein paar Jahre später wird dasselbe Szenario, vielleicht mit anderen Begleitmusik, wird wieder hervorkommen. Solange wir sagen, Herr, ich bin dein, ich will deinen Willen tun, wirke in mir, solange wir dieses gefährliche Gebet beten, ist der Herr dran, die nächste Krise zu orchestrieren. Aus lauter Güte, aus lauter Freundlichkeit. Und wir müssen aufpassen, dass wir in der Krise aufhören, falschen Ratgebern zu lauschen, aufhören, menschlicher Weisheit unser Ohr zu geben und uns verschließen für das Reden Gottes. Das ist so wichtig. Wenn wir den Gewinn aus der Krise ziehen wollen, dann müssen wir die Waffen strecken und sagen, Herr, was immer du mir zu sagen hast, sag es mir. Und wenn ich so weit weg bin von dir, dass ich dich nicht mehr höre, sag es mir durch den Bruder, durch die Schwester. Aber sag es mir. Und Gott nimmt Gefäße, oftmals, die dir gar nicht gefallen. Gott nimmt Menschen, wo es leicht ist, zu sagen, ja, du hast ja da auch deine Probleme. Hallo, im Moment in der Krise geht es um dein Herz, nicht um das der anderen. Die kommen auch noch dran. Aber konzentriere dich auf dich selber. Und sag, Herr, was willst du mir sagen? Wo bin ich daneben? Was ist verkehrt? Stimmt etwas mit meinem Herzen nicht? Stimmt etwas mit meiner Motivation nicht? Das sind die Fragen, die wir fragen. Und was ich immer wieder erlebe, wenn dann das Reden Gottes kommt durch unvollkommene Gefäße, wir sind so schnell bereit, die Unvollkommenheiten der anderen irgendwie zu notieren und festzuhalten, um die Botschaft, die sie bringen, zu diskreditieren. Das ist so ein tückisches Spiel des menschlichen Herzens. Es will nicht die Wahrheit und dann mäkelt es an der Verpackung rum, in der die Wahrheit kommt. Und sagt, ja, das passt nicht und das nicht und das nicht und dies nicht und das nicht. Ja, dann kann mit der Botschaft auch nichts sein. So ist, wie der Mensch immer umgegangen ist mit prophetischen Stimmen. Immer. Und das wird sich auch nicht ändern. Das ist das Herz des Menschen. Das Herz ist tückisch. Es ist trügerisch. Es will sich durchmogeln. Da ist eine tiefe Unwahrhaftigkeit im menschlichen Herzen. Ist auch kein Wunder, wir kommen vom Vater der Lüge. Da kommen wir her. Davon sind wir geprägt, davon sind wir erzogen. Und wir haben viel mehr von da mit rübergeschleppt ins Reich Gottes, als uns das am Anfang war, bewusst ist. Und wir versuchen mit den Methoden, mit den Motiven und Ideen der Welt, Reich Gottes zu bauen. Und Gott sagt, das kriegt nicht meinen Segen. Und dann knirscht es. Und dann funktioniert es nicht. Und dann reibt es sich. Und es gibt Spannungen, es gibt Konflikte, es gibt Eruptionen. Und Gott sagt, hallo, jetzt ist wichtig, auf mich zu schauen. Jetzt ist wichtig, auf mich zu hören. Jetzt ist wichtig, sich danach auszustrecken. Was will Gott mir in dieser Situation sagen? Wir haben so schnell die Antwort für den anderen. Oh, sind wir da schnell, meine Güte. Aber es geht um unser Herz. Es geht um unser Herz. Okay, jetzt sollen wir eine kleine Pause machen, damit ihr auch erstmal erholen könnt. Kleine Pause, 10 Minuten wollen wir sagen, ja? So wirklich 10 Minuten, schnell einen Kaffee, schnell. 10 Minuten, dann geht's hier weiter. Okay, danke.